Deutschland hat mit seiner Geschichte abgeschlossen. Es kann sich künftig offen zu seiner Weltmachtrolle bekennen und soll diese ausweiten.
Diesem von Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung vom 30. Januar 1991 formulierten Ziel haben sich Bundesregierung und Militärs von der Harthöhe in großen Schritten genähert. Inzwischen durfte die Bundeswehr in mehreren sogenannten humanitären Einsätzen vom Balkan über Somalia bis Kambodscha mitmischen. Derweil drängelt und quengelt die Bundesregierung bei der UNO, man möge doch bitteschön endlich einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat abtreten. Bei allem Muskelspiel der Deutschen ist allerdings noch unklar, über welche internationalen Organisationen sie sich letztlich stärkeren Einfluss verschaffen wollen. Überhaupt ist noch nicht absehbar, wie sich die sicherheitspolitischen Allianzen nach dem Ende der Blockkonfrontation entwickeln werden, etwa was in den nächsten Jahren aus der NATO wird, die von der FAZ bereits als Fossil aus der Zeit des Kalten Krieges bezeichnet wird. Ein für die deutschen Machtstrategen wichtiger Hebel ist sicherlich die Westeuropäische Union, ein Militärbündnis, das formal keine Unterorganisation der EU ist. Über Geschichte und Entwicklung der WEU, vermeintliche oder reale Konflikte zwischen ihr und der NATO und die Rolle, die das neue Deutschland darin spielt, sprachen wir mit Manuel Bremer von der Anti-IG-Gruppe Köln.
Die WEU ist entstanden, als es darum ging, die BRD und Italien in die NATO zu integrieren. Es gab Pläne zu einer europäischen Verteidigungsinitiative, zur Einbindung der BRD, die dann allerdings in der französischen Nationalversammlung scheiterten. Und der Plan der USA war die NATO-Mitgliedschaft der BRD. Und um das zu bewerkstelligen, um die Ängste der Franzosen von der deutschen Wiederbewaffnung zu zügeln, wurde dann die WEU geschaffen, wo es zum Beispiel eine Reihe von Rüstungsbeschränkungen für die BRD gab, zum Beispiel keine Großwaffensysteme und so weiter. Diese WEU war dann lange Zeit inaktiv, sozusagen ein Stiefkind der NATO, und wurde erst im Laufe der 80er Jahre, als es eine Strategieauseinandersetzung zwischen den westeuropäischen NATO-Mitgliedern und den USA gab, wiederbelebt. Und letztendlich erst Ende der 80er Jahre auch wieder operativ.
Während die WEU bislang vor allem zur Koordinierung der Außen- und Verteidigungspolitik der westeuropäischen Staaten diente und über keine eigenen Truppen verfügte, beschlossen Kohl und Mitterrand 1992 die Gründung des Eurokorps, das nächstes Jahr mit rund 35.000 Mann stehen soll. Irritationen seitens der USA führten dazu, dass das Eurokorps auch für die NATO zur Verfügung stehen soll. Warum nun wurde überhaupt parallel zur NATO eine weitere Militärstruktur geschaffen?
Es gab, als die WEU wiederbelebt wurde, natürlich zum einen das Interesse, die europäische Sicherheit zu gewährleisten, in dem Sinne, dass man sich auf die Amerikaner nicht mehr meinte, so verlassen zu können, wie es nötig wäre. Also die Debatte um die Pershing und so weiter, Erstschlag, Abkopplung von Europa, der USA und so weiter. Aber entscheidend war dann, in den 80er Jahren wurde von der WEU formuliert, dass es vitale europäische Interessen gibt, etwa an Welthandelswegen und Rohstoffen, die auch von europäischen, global einsetzbaren Streitkräften gewährleistet werden sollten. Und dafür plante man zum Beispiel eine Verbindung von konventioneller Rüstung seitens der BRD und Atomwaffen, wie sie Frankreich hat, oder eine Flotte, wie Großbritannien sie hat. Das heißt also, spezifisch europäische Interessen formulieren und sie auch da durchsetzen können, wo die NATO es nicht darf, also weil sie vom Bündnisgebiet beschränkt ist, oder wo die USA es zum Beispiel nicht will. Die WEU ist vom Bündnisgebiet nicht beschränkt und hat vor allen Dingen eine automatische Beistandspflicht. Also man kann sozusagen, wenn ein Mitglied meint, einsetzen zu müssen oder meint, angegriffen geworden zu sein, dann ist klar, dass die anderen mitmachen müssen. Diese Klausel im Übrigen war in Effekt eine antideutsche Klausel, also um die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten von Seiten der BRD zu verhindern. Diese Klausel ist also das, was die BRD heute gerade ironischerweise besonders günstig an der WEU findet, also ausgedehnteres Einsatzgebiet für europäische Interessen in der Welt und automatische Beistandspflicht. Beides sozusagen günstiger für die Europäer als in der NATO.
Richtig zum Einsatz gekommen ist die WEU im postjugoslawischen Aufteilungskrieg. Zunächst nur als diplomatisches Druckmittel. Die US-Amerikaner, die anfangs nicht so richtig intervenieren mochten, bekamen vom WEU-Generalsekretär Van Ekelen klipp und klar gesagt, dass dann halt die WEU auf eigene Faust eingreifen werde. Was dann auch geschah. Während die NATO der UNO 6000 Soldaten zur Verfügung stellte, ist die WEU in ihrer Premiere mit 8000 Soldaten präsent. Und von 10 auf der Donau eingesetzten WEU-Schiffen, die das Embargo gegen Restjugoslawien überwachen sollen, sind 5 deutsch. die grundlegenden Interessen der Bundesrepublik an der WEU charakterisierte Manuel Bremer folgendermaßen.
Es gab also eine Reihe von Rüstungsbeschränkungen in der WEU, zum Beispiel gegen Großschiffe, Trägerraketen und all so Dinge, die die BRD nicht bauen durfte. Und in der Geschichte der WEU wurden diese Beschränkungen gegenüber der BRD immer weiter abgebaut. Das heißt, die WEU wurde immer mehr Instrument auch der militärischen Eigenständigkeit der BRD. Das ist das eine. Zum anderen war es in der Geschichte der BRD zwar so, dass öfter mal ein Atomwaffenverzicht ausgedrückt wurde, 1954 mal später einem Atomwaffensperrvertrag. Es wurde aber immer offen gehalten, die europäische Option auf Atomwaffen. Das heißt also im Rahmen einer europäischen Gesamtverteidigung Zugriff auf Atomwaffen zu bekommen, also auf eine atomare europäische Verteidigung. Und was jetzt die letzten Debatten in der WU betrifft, was man jetzt zuletzt gehört hat, wird es wohl auch so kommen. Es wird so sein, dass zumindest Frankreich seine Nuklearverteidigung mit in diese europäische Struktur einbringen wird. Und das heißt, dass die BRD vermittelt über diesen europäischen Arm Zugriff auf Atomwaffen haben wird.
Interessant ist nun vor allem die Frage, ob sich angesichts des massiven BRD-Interesses an der Westeuropäischen Union nicht doch eine ablehnende Haltung der USA zum Euromilitär entwickeln könnte.
Also ich glaube überhaupt nicht an Theorien, die dahingehend, dass es, wenn es innerimperialistische Konkurrenz gibt zwischen den USA und Westeuropa, dass sich das in irgendeiner Art und Weise auf das Militärische durchschlägt. Also ich glaube, die Interessengemeinschaft, oder wie man das so schön sagt, die Wertegemeinschaft, ist in solchen essentiellen Fragen, die das Verhältnis etwa zu anderen Weltregionen betreffen, oder auch die Vorstellung von Weltordnungspolitik, da ist sozusagen ihr gemeinsamer Konsens vorhanden.
Ein nationaler Alleingang Deutschlands liegt wohl derzeit tatsächlich außerhalb des Möglichen. Ob allerdings die Spannungen zwischen der Bundesregierung und der US-amerikanischen nur Geplänkel ohne nennenswerte Bedeutung sind, ist fraglich. Deutlich ist, dass sich unter den Militärstrategen der USA in den letzten Jahren zunehmend Verunsicherung und Skepsis angesichts großdeutscher Militärambitionen breit gemacht hat. Ein Geheimpapier des amerikanischen Verteidigungsministeriums vom Februar 92, das versehentlich an die New York Times gelangte, machte jedenfalls Deutschland bereits als möglichen Konkurrenten beim Wettlauf um die Hegemonie im Westen aus und überlegte, wie es möglich ist, es weiterhin an die NATO zu binden. Weiter heißt es dort,
das Aufkommen von exklusiv europäischen Sicherheitsvereinbarungen, welche die NATO und die integrierte Befehlsstruktur untergraben könnten, ist zu verhindern.
Genau das hat aber nicht geklappt. Die Eurogroup, in der die europäischen NATO-Mitglieder tagten, ist bereits zugunsten der WEU aufgelöst worden. Und während das Pentagon-Papier ein nuklear bewaffnetes Deutschland als größtmögliche Gefahr sieht, drückt der Kohl-Berater Michael Stürmer kräftig aufs Gaspedal.
Die Abschreckung im nuklearen Zeitalter lag wesentlich in den Händen der Amerikaner. Die Abschreckung neuer Art wird nicht von den Amerikanern administriert werden. Es wird des Mutes in Europa bedürfen, um jene Abschreckungsmacht wiederherzustellen, welche das erste und zugleich letzte Mittel ist, den Krieg zu fesseln.
Und in den Ende 1992 vom Verteidigungsministerium erlassenen verteidigungspolitischen Richtlinien wird dann so richtig die Sau rausgelassen. Am laufenden Meter ist dort die Rede von deutschen Wertvorstellungen und deutschen Interessen, wobei letztere schier überall getroffen werden könnten und ergo an jedem nur denkbaren Ort auch unter Umständen verteidigt werden müssen. Wichtigstes Ziel?
Die Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen.
Jede territoriale Beschränkung des Einsatzes deutscher Truppen wird dort fallen gelassen. Generalinspekteur Naumann spricht inzwischen vom Krisenbogen von Marokko bis Indonesien. Ja, überall auf der Welt wimmelt es nur so von Krisen, die einmal zu Sicherheitsrisiken für Deutschland werden könnten und Einsätze der Bundeswehr erfordern. Und dass Deutschland sich nicht mehr hinter den USA oder der NATO versteckt, wird allemal deutlich.
Deutschland ist kontinentale Mittelmacht mit weltweiten Interessen,
heißt es dort, und
Deutschland ist eine maßgebliche Bezugsgröße für die Politik seiner Partner.
Zwei Zitate vor allem zeigen, dass sich die BRD mehr und mehr vom Big Brother abseilen will.
Trotz prinzipieller Übereinstimmung werden sich die deutschen Interessen nicht in jedem Einzelfall mit den Interessen der Verbündeten und Partner decken.
Und
die WEU ermöglicht den Europäern, mehr Verantwortung für ihre Sicherheit zu übernehmen und besonders in solchen Krisensituationen handlungsfähig zu sein, in denen die NATO nicht in der Lage oder nicht willens ist, einzugreifen.
Morgen, am 12. Juli, wird das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über Klagen der Sozial- und Freidemokraten gegen die bereits erfolgten bzw. laufenden Bundeswehreinsätze entscheiden. Niemand bezweifelt, dass unterm Strich grünes Licht für weltweite Militäreinsätze gegeben werden wird. Fraglich ist wohl nur noch, inwieweit künftig das Parlament bei Expeditionen des deutschen Militärs mitbestimmen darf und ob auch Kampfeinsätze verfassungskonform sind. Eine Gerichtsentscheidung, wie sie nebensächlicher nicht sein könnte, die wahrscheinlich nur nachträglich das juristisch absichern wird, was ohnehin längst Praxis ist. Und wer immer noch meint, es ginge um Humanität, der sollte einfach mal in die verteidigungspolitischen Richtlinien sehen. In dem umfangreichen Papier ist zwar ununterbrochen von deutschen Interessen die Rede, Humanität taucht gerade ein einziges Mal auf.